Blitzgedanken, der Energie-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Energie-Podcast von Blitzgedanken. Und heute wieder dabei Thorsten. Ja. Herzlich willkommen wieder.
Ja. Moin Peter, moin liebe Follower.
Und wir wollen wieder sozusagen euch wieder mit ein bisschen Informationen füttern. Hab heute mal, Thorsten, das Thema Energieausweis. Ist das hilfreich oder unnötig?
Ja, gute Frage. Diese Frage wird uns ja auch immer gestellt. Weil Erstellung eines Energieausweises ist ja auch eine unserer Dienstleistungen. Und dieses Thema begleitet mich ja schon einige Jahre, weil ich das ja im Immobilienbereich auch immer gebraucht habe. Und ist auf jeden Fall spannend, wird heute einiges zu erzählen sein.
Ja, also das, was ich aus der Vergangenheit ja nehmen kann, also als der Energieausweis ins Leben gerufen worden ist, das meine irgendwie 2007, 2009, da kam das so langsam auf in die rechtliche Schiene im Rahmen der Energieeinsparungsverordnung, war aber ja da noch freiwillig. Mhm. Das war ja alles, also eine Empfehlung, war ja noch keine Pflicht. Insofern, glaube ich, war das auch ein Fehlstart an der Stelle, zu sagen, das ist freiwillig. Mhm. Weil man hat es gleich abgetan, ja, wenn es freiwillig ist, brauchen wir es ja auch nicht. Richtig. Was soll das? Das kostet nur Geld und ist sowieso dem Papier nicht wert und, was da alles denn gesagt wurde. Und dann irgendwann ist man natürlich dahin gekommen zu sagen, ja, es hat schon irgendwo eine Verpflichtung. Also ist eine Art, oder jetzt mittlerweile ja ein baurechtlicher Nachweis. Mhm. Also insofern hat das ja schon eine bestimmte Qualität bekommen. Und auch ja mit einer Registrierung.
Ja.
So, also das heißt, also Ausweise, die jetzt erstellt werden, die sind registriert, die haben eine Registrierungsnummer. Man muss sich das so ähnlich vorstellen wie ein Personalausweis auch, der ist auch registriert. Und so ist es bei der Immobilie in dem Moment auch. Mhm. Die wird dann vergeben. Und dementsprechend durch die Registrierung findet ja auch eine, ich sag jetzt mal, Prüfung statt. Mhm. So, das heißt also, das Deutsche Institut für Bautechnik, das ist im Prinzip der Träger oder die Institution, die denn diese Registrierungsnummern vergeben darf. Und die prüfen natürlich die Plausibilität des Ausweises. Egal, wie der Ausweis erstellt ist. Und da gibt es ja zwei Unterschiede. Wir haben ja einmal den typischen Verbrauchsausweis, wie er sich so schön schimpft, und dann ja den Bedarfsausweis.
Genau.
Ja, und vielleicht magst du aus deiner Immobilienzeit mal so ein bisschen berichten, welcher denn öfters beim Einsatz kam.
Also vielleicht vorab einmal das Thema, warum überhaupt Energieausweis? Also das ursprüngliche Ziel des Gesetzgebers war ja, Immobilien oder Gebäude vergleichbar zu machen. So, was an sich ja schwierig ist, weil jede Immobilie für sich ja individuell ist. Also man hat eigentlich versucht, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, hat aber ein Instrument gesucht, womit schaffen wir das?
Richtig, nicht? Ja.
Und da hat der Gesetzgeber gesagt, oh, wir bringen jetzt mal das Thema Energieausweis. Und das war natürlich damals für die, Immobilienmaklerschaft ein bisschen graus, weil dann gesagt wurde, oh Gott, jetzt macht mir der Schornsteinfeger, der in der Regel den Energieausweis gemacht hat, macht mir das Gebäude jetzt schlecht. Also der energetische Wert ist schlecht, das Objekt ist jetzt schwieriger zu verkaufen. Aber am Markt war es eben halt dann gesetzt. Es wurde ja zur Pflicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das eingeführt wurde. Das
ist ja, zehn Jahre ist es locker, ja.
Also irgendwann hieß es halt, eine Immobilie wird verkauft. Es ist ja im Grunde ein Notartermin und dann muss der Energieausweis vorliegen.
Genau.
Heute ist es so, das nur als kleiner Ausflug dahin, dass der Energieausweis eben bei Beginn einer Vermarktung oder bei einer Besichtigung vorliegen muss. Das ist halt die Gesetzgebung. Und es mittlerweile im Notarvertrag auch vermerkt wird, dass der Energieausweis vorliegt. Aber auch, und das wissen die wenigsten, bei einer Vermietung auch der Mieter Anrecht hat auf den Energieausweis. Mhm. Ja? Und der Unterschied im Grunde ist in der Gesetzgebung, wann ein bedarfsorientierter Energieausweis Pflicht ist. Das ist ab einem bestimmten Baujahr des Gebäudes. Ne? Ansonsten ist auch der Verbrauchsausweis gesetzlich erlaubt. Aber du hast es gerade gesagt, eigentlich nicht das Papier wert, auf dem er steht. Aber zu den Details kommen wir gleich nochmal. Also das ist im Grunde so die Geschichte des Energieausweises. Ne? Um das Objekt halt energetisch zu bewerten und in einen gewissen Kennwert festzulegen, was eben durch unsere Begutachtung des Gebäudes halt intensiv und auch relativ genau gemacht wird.
Ja, ich halte immer schön den Vergleich, sehr gut. Waschmaschine.
Ja.
So, man geht jetzt in den jetzt mal ins Kaufhaus, wo du eine Waschmaschine kaufen möchtest, und dann willst du ja, siehst du ja überall diese Energielabels hängen, ne? A+, A++ und so weiter und so fort. Und das ist ja das, was das Gebäude eigentlich auch in der Kernaussage bringen soll, ne? Ja. Wie effizient ist denn das Gebäude?
Richtig.
So, das war eigentlich der Grundgedanke für den Energieausweis. So. Und dann ist es natürlich durch die Lobbyarbeit irgendwie so entstanden, dass man dann gesagt hat, ja, jetzt kommen wir wieder zu den Unterschied des Verbrauchsausweis zum Bedarfsausweis, dass letztendlich jetzt auf einmal Äpfel mit Birnen verglichen werden. Heißt also, eigentlich möchte, oder war das Ziel, dass man Gebäude, wie du schon sagtest, miteinander insofern vergleichen kann, wenn dieselbe Performance im Hintergrund als Berechnung eine Rolle spielt. Genau. Also wenn eine Waschmaschine oder eine Waschmaschine in Effizienz geprüft wird, dann haben alle labortechnische die gleichen Werte. Die müssen so und so viele Stunden in der und der Betriebslaufzeit mit der Temperatur laufen, und dann wird das ja gemessen, und daran ergibt sich dann das Energielabel.
Ja.
So, das ist ein Prüfverfahren, das ist für alle gleich.
Mhm.
Und somit kann man ja auch wirklich, ich sage jetzt mal, eine Waschmaschine im Rahmen der Energieeffizienz miteinander vergleichen.
Ja, nun ist natürlich ein Gebäude keine Waschmaschine.
Richtig.
Das heißt, wir haben ja unterschiedliche Wohnflächen. Das heißt, wir haben andere Raumaufteilungen. Wir haben natürlich andere Himmelsrichtungen der Gebäudeausführung. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Unterschiede zwischen den Gebäuden. Und das ist natürlich schwierig jetzt, ich sag mal, eine Wohnung mit 50 Quadratmetern mit einem Haus zu vergleichen von 250 Quadratmetern.
Ja,
richtig. Aber das versucht eben der Energieausweis zu schaffen.
Genau, und das schafft er ja, also dadurch schafft er ja die Parameter, dass denn bei, zum Beispiel jetzt beim Bedarfsausweis generell ja gesagt wird, so, wo steht das Gebäude überhaupt?
Genau.
So, das heißt, also es werden alle Gebäude in Deutschland sozusagen auf einem Standort bezogen. Das ist halt eben Potsdam.
Ne?
Potsdam ist der Referenzort. Das heißt, man wird so tun, als ob das Gebäude in Potsdam steht. Punkt.
Genau so.
So, warum Potsdam? Man hat sich darauf geeinigt, das ist der Wetter oder vom Wetterdienst der Referenzort, wo, sag ich mal, die mittlere deutsche Temperatur herrscht. So, um eigentlich so, sag mal, die Wetterdaten im Mittel wirklich abbilden zu können. So, das heißt also, man geht jetzt dahin und sagt, das Gebäude steht in Potsdam mit den Außentemperaturen, die Potsdam im Wetterdienst seinerzeit erfahren hat.
Genau.
Man sagt dann in der Norm alles mit 20 Grad Raumtemperatur.
Ja.
Das ist dann sozusagen egal, ob es jetzt ein Badezimmer, Kinderzimmer oder sowas ist, alles wird mit 20 Grad belegt.
Mhm.
Und das halt eben mit dem Wetterdienst oder mit den Wetterdaten abgeglichen.
Ja.
Und dann ist natürlich entscheidend die Qualität der Gebäudehülle, weil umso schlechter die Hülle,
richtig,
umso höher der Verbrauch.
Genau.
Aber immer bezogen auf die wahre Nutzfläche oder Wohnfläche, die dann im Verhältnis steht. Aber verglichen natürlich immer mit demselben Standort. Das heißt also, wir haben ein gleiches Lastprofil und wir haben den gleichen Standort. Das ist die Vergleichbarkeit.
Genau.
Alles andere, jedes Gebäude ist individuell. Das kann man dann so nicht miteinander vergleichen. Aber man nähert sich an, um zu sagen, ja, okay, jetzt, es geht ja um eine Einschätzung, um den Verbraucherschutz, dass er sieht, das scheint, sag ich mal, sparsamer zu sein, das Haus, oder halt eben nicht.
Genau.
Und da ist ja der Unterschied zum Verbrauchsausweis.
Richtig, weil wir kommen natürlich jetzt hier in die Schiene, wer nutzt das Gebäude? Das heißt, wenn ich jetzt ein Gebäude habe, hat dieses Gebäude ja eine gewisse Energielast, um das mal so zu nennen. Aber es heißt ja natürlich anders, ob ich jetzt in diesem Gebäude mit 2 Personen wohne oder zum Beispiel mit 6. Was ja in einem Gebäude durchaus möglich wäre, wenn es die Größe hat.
Ja.
So, das heißt, da kommen wir natürlich schon, oder da kommt ja die Vergleichbarkeit an die Grenzen, weil das Nutzerverhalten von 6 Personen ist natürlich ein anderes wie von 2 Personen.
Ja.
Und deswegen ist halt der bedarfsorientierte Ausweis dort deutlich genauer, weil wir eben durch diese Bauteile Bewertung ja, dass die Gebäudehülle an sich nachher bewerten, inklusive der Technik, die zum Haus gehört, also die Heizungsanlage, ergibt sich eben ein gewisser Energiekennwert.
Ja.
Und ich denke, ja, ihr kennt alle die Skala eines Energieausweises, wenn wir die vor uns sehen. Und daraus ergibt sich dann eben dieser berühmt-berüchtigte Buchstabe.
Ja, ja, genau.
Von A
bis H.
So, kommen wir gleich nochmal zu.
Ja.
Genau, das wird gleich nochmal ein bisschen genauer erklärt. Aber im Grunde entwickelt sich daraus eben dieser Wert. Ja? Und je genauer wir natürlich das Gebäude kennen, je genauer wir die Qualität der Bauteile festlegen, desto exakter ist ja auch der Energieausweis.
Mhm.
Das heißt, nur mal eben sagen, ach ja, ich fahre da mal vorbei, ich gucke mir das von außen an und ich brauche noch mal eben das Baujahr und dann mache ich den Energieausweis, ist sicherlich dann sehr unzureichend.
Richtig.
Und ja, wir arbeiten da eben deutlich anders.
Ja, das ist genau das, was sich bis heute so durchgesetzt hat. Ja. Dass also der Energie, also ich sag jetzt mal, die Immobilie, die im Verkauf steht, sei es von 200.000 bis hin zu, was ich, eine halbe Million oder drüber hinaus, reden wir jetzt über einen Kostenbereich von 300 bis 500 Euro für einen Energieausweis. Ja. Also ein sehr geringer Anteil. Und trotzdem wird dieser Energieausweis diskutiert, heute genauso wie früher auch. Warum ist er denn so teuer? So, also ich kann ihn ja im Netz kriegen für 29,95 Euro.
Zum Beispiel.
Ne, ein Verbrauchsausweis. Ja. So. Und da bedienen sich natürlich auch die manchen Branchen da ja mit. Ne? Also sei es die Immobilienbranche, die natürlich beauftragt ist, vielleicht das Gebäude zu verkaufen.
Ja.
Und wenn natürlich das Gebäude es zulässt, einen Verbrauchsausweis ausführen lassen zu dürfen, das hängt ja vom Baujahr ab. Also alles, was sozusagen jünger ist als von 1977, darf ja wählen zwischen Verbrauchsausweis und Bedarfsausweis.
Genau.
Dann nehmen die meisten in der Regel den Verbrauchsausweis, sofern sie natürlich von den letzten 3 Jahren die Verbräuche des Nutzers haben.
Richtig, die sind Voraussetzung zur Erstellung.
Also ganz
die
genau. Letzten 3 Jahre. Ja. Und da werden auch schon viele Fehler gemacht. Also da werden manchmal, gibt es ja auch Leerstände. Und dann wird so getan, der Leerstand ist Leerstand, ne? Also ist ja 0 Kilowattstunden, ne?
Genau, das Gebäude also braucht nichts.
Braucht nichts, ne? So, und das ist natürlich alles dann nicht sauber und richtig.
Ja.
Liegt aber in der Verantwortung des Ausstellers, muss man einfach so sagen. Darum ja die Registrierung und Prüfung. Aber leider ist es halt immer noch so, dass diese Ausweise, natürlich Stichprobenkontrollen stattfinden, aber ja lange nicht im Verhältnis dessen, ich sag mal, pro 1.000 Erstellungen sind vielleicht 10 Prüfungen. Ja. Das ist im Verhältnis natürlich wenig. Da ist die Gefahr immer noch sehr groß, dass viel Falschangaben gemacht werden, ne? Leider.
Also im Grunde, um mal auf den Punkt einzugehen, wird der Energieausweis als wirklich aussagekräftiges Dokument in meinen Augen auch völlig unterschätzt.
Ja.
Und die Gefahr ist eben, dass der Aussteller, du hast es gerade gesagt, der in der Verantwortung ist, dass der Energieausweis wird registriert. Das heißt, es ist natürlich jederzeit nachvollziehbar, wer den ausgestellt hat, wann er ausgestellt wurde. Und wenn natürlich dort ein, ich nenne das jetzt mal, abenteuerliches Ergebnis rauskommt, wird da wahrscheinlich schon mal nachgehakt.
Ja.
Und insofern ist es natürlich wichtig, dass der auch sehr konsequent oder sehr detailliert aufgeführt wird.
Ja.
Und wir bieten ja nur den bedarfsorientierten Ausweis an.
Ja.
Und da ist eben eine komplette, detaillierte Datenaufnahme des Gebäudes einfach für uns unersetzlich.
Ne? Ja, ja.
Weil sonst haben wir kein vernünftiges Ergebnis.
Genau. Also das hat ja auch was mit Haftungsgründen zu tun.
Definitiv. So,
das heißt, derjenige, der ausstellt, haftet für den rechtlichen Nachweis.
Ja.
Und jetzt muss man sich, ich habe das schon in der Vergangenheit gehabt, dass also Kunden einen Ausweis haben machen lassen, von Portalen, von anderen, sag ich mal, Institutionen, haben es gekauft, leben 1-2 Jahre drin, stellen fest, dass das also völlig abweicht von dem, was sie damals suggeriert bekommen haben.
Genau.
Und wenden sich dann, weil sie es nicht, besser wissen, zufälligerweise einen Energieberater. So. Und die dann sagen, ja, ich habe doch einen Ausweis das weicht ja völlig voneinander ab.
Genau.
So, und dann muss man natürlich sagen, ja, okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, was ist denn der Datenbestand damals gewesen, ne? Was war denn die Grundlage? Und wenn man das rausgefunden hat, kann man sagen, ja, pass mal auf, das ist ein Verbrauchsausweis, A war zulässig, aber da hat früher nur eine Person drin gewohnt.
Ja.
Ne? Und das spiegelt nicht das wider, was ihr jetzt mit 4-Personen-Haushalt da jetzt an Verbrauch habt. Ja, das ist dann halt so ein bisschen die Aufklärung, die gefehlt hat. Man hat einfach einen Ausweis gemacht, weil er rechtlich so in Ordnung war und auch in Ordnung ist im Rahmen der Vermarktung.
Mhm.
Aber man hat es einfach weggelassen, den Kunden noch ein bisschen darin aufzuklären und sagen, pass mal auf, das kann andere Ergebnisse für euch geben. So, und aber es sieht jetzt, suggeriert ja erstmal eine gute Effizienzklasse und insofern hat man gesagt, ja, das ist schon ganz gut so, ne? Also
Die Bedeutung hat sich schon deutlich verändert. Also früher war es, wie gesagt, so, dass man den Energieausweis, das war ein notwendiges Übel.
Ja.
Den musste man haben, weil man eben seine Immobilie verkaufen oder vermieten wollte. Mittlerweile ist es so, dass der Energieausweis bewusst angefordert wird, weil der Eigentümer einfach wissen möchte, wo steht mein Gebäude energetisch.
Ja.
So, und wenn wir diesen Energieausweis eben erstellen, dann hat er ja eine aussagekräftige Zahl, also den Endenergiebedarf des Gebäudes, in dem er wohnt. Mhm. Und interessant dann zu sehen, okay, was ist der Abgleich mit dem tatsächlichen Verbrauch? Ja, weil der, wie gesagt, der Endenergiebedarf, den das Gebäude in der Regel laut diesem Energieausweis benötigt, kann ja von dem Verbrauch deutlich abweichen.
Ja. Ja.
So, und da ist auch unsere Erfahrung, dass die Bedarfsenergieausweise eben vom Wert her in der Regel deutlich schlechter sind wie die Verbrauchsausweise,
ja,
weil der Verbrauch im Gebäude meistens eher geringer ist, weil die Menschen schon darauf achten, Energie zu sparen.
Genau, richtig.
Aber ist natürlich auch manchmal für den Kunden so ein Aha-Erlebnis, wenn wir jetzt einen Bedarf berechnen von 30.000 Kilowattstunden und die brauchen halt nur 20, dann sagen sie, oh ja toll, dann haben wir ja 10.000 Kilowattstunden in dem Sinne gespart.
Ja, genau. Ja.
Weil der Bedarf des Gebäudes höher ist.
Ja, genau. Ja. Denn suggeriert, also letztendlich muss man dann nur klar machen, wenn jetzt so ein Bedarf von 30.000 Kilowattstunden jetzt mal als Auswurf käme und er merkt, oh, 20.000 habe ich nur. Klar, ist er dann stolz darauf, sagt, ist ja doch besser, meine Performance des Gebäudes. Dann muss man sagen, nee, du warst von deinem Nutzerverhalten gut unterwegs, weil in der Norm wurden ja mit 20 Grad Raumtemperatur schon gerechnet.
Richtig.
Das heißt, wahrscheinlich wirst du deine Mitteltemperatur bei 18 Grad haben oder 17.
Zum Beispiel.
So, und deswegen hat es denn zu Ersparnis geführt. Ja. Es lag jetzt nicht daran, dass das Gebäude jetzt besser ist.
Mhm.
Heißt also wiederum, dass das Gebäude keine bessere Effizienzklasse hat. Nur weil er jetzt sein Nutzerverhalten angepasst hat. Also es ist letztendlich, bleibt wie es ist. Ne? Aber im Wesentlichen geht es ja darum, und das ist ja weil der Energieausweis wird ja auf der einen Seite zum Verkauf benötigt.
Ja.
Da ist es sicherlich so, dass der Kunde wissen will, was kaufe ich mir da, um abzuschätzen, mit welchen Betriebskosten muss ich denn ungefähr rechnen, so dass er so sich was da ermitteln kann und auch einschätzen kann, wo sind noch Sanierungen zu tätigen. Ja. Weil das ja im Ausweis auch eine Pflicht ist. Im Ausweis ist ja auf der Seite 5 sozusagen Modernisierungsmaßnahmen anzugeben. Das heißt also, es müssen auf jeden Fall irgendwelche Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Die gehen nicht ins Detail. Also ein Beispiel: Da wird dann gesagt, empfohlen wird ein Fensteraustausch mit zweifach Wärmeschutzverglasung. So, da steht jetzt auch kein U-Wert, weil und da steht auch kein Profil oder ein Hersteller oder sonstiges, sondern einfach erstmal der Hinweis: Fensteraustausch macht hier vielleicht Sinn.
Ja.
So, beschäftige dich damit, informiere dich.
Ja. Ne?
So, das mehr soll das einfach nicht heißen. Der weiß aber, okay, Fenster kommen irgendwann auf mich zu.
Ja.
So, das ist ja auch wieder ein Verbraucherschutz in dem Moment, der da mit implodiert wird, sagt, okay, welche Kosten kommen nochmal zusätzlich in der Laufzeit auf mich zu? Es wird aber auch nichts über Kosten und so gesagt.
Ja.
Ne? Es ist einfach nur eine Information. Also von daher hat es schon einen bestimmten Wissensgehalt drin, wo eigentlich ein Käufer und auch ein Mieter am Ende des Tages entscheiden kann, ist es den Mietpreis wert oder hat es den Kaufpreis wert? Ne? Also das soll eine Hilfe sein an der Stelle eigentlich.
Ja.
Ein Aufklärungsinstrument auf der Seite, aber sehr schmal und sehr, sehr einfach gehalten, aber halt eben rechtlich verpflichtend. Und leider halt eben zwei verschiedene Modelle. Und ich würde es super begrüßen, wenn man irgendwann mal sagen würde, es zählt nur noch der Bedarfsausweis.
Ja.
Damit diese Diskrepanz zum Verbrauch und diese Diskussion und Irreführung mal aus dem Weg geräumt wird. Aber irgendwie kommt es leider immer wieder, oder es bleibt weiterhin so, wie es ist. Aber wir werden schauen, was die Zukunft da noch gibt.
Ja, ich gucke parallel immer mal auf unseren Timer. Wir haben ja immer so 20 Minuten angepeilt. Also ich finde das schon wieder sehr spannend. Also während du ja irgendwas erzählst, rattert das bei mir schon wieder im Kopf. Und ich habe ja schon wieder so viele Dinge, die ich dann da auch gerne zu sagen möchte. Und dann denkst du, 20 Minuten schon wieder rum. Also das ist ja Wahnsinn, wie die Zeit rast.
Ja.
Und ich habe zum Energieausweis wirklich noch einige wichtige Punkte und die kriegen wir aber in der Zeit nicht unter. Deswegen würde ich vorschlagen, Peter, wir haben ja eigentlich den nächsten Podcast auch schon wieder vom Thema geplant. Also es ist so, das könnt ihr vielleicht kurz wissen, also wir planen die Grundthemen, aber alles andere ergibt sich wirklich im Gespräch. Also wir sind da auch nicht irgendwie groß vorbereitet. Wir machen uns keine Notizen, sondern das ist wirklich so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ja. Und das macht unheimlich viel Spaß. Und dann merkst du, du hast ein Stichwort und sofort fällt dir da wieder was zu ein. Und insofern wäre jetzt mein Vorschlag, weil die 20 Minuten sind jetzt rum, wir, bevor wir im nächsten Podcast mit dem neuen Thema anfangen, würde ich gerne noch so 2-3 Punkte dazu sagen, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Das machen wir beim nächsten Mal.
Ja, Thorsten, du, dafür sind wir flexibel genug.
Das sind wir.
Dass wir die Themen wollen wir auch ausräumen, ne? Weil ihr als Zuhörer werdet garantiert auch vielleicht noch Fragen innehaben, die wir jetzt hier vielleicht noch gar nicht behandelt haben, die Thorsten jetzt im Kopf hat, die ich noch gar nicht weiß.
Ich habe jede Menge Fragen im Kopf, die du noch nicht weißt.
Die ich noch nicht weiß, aber ich bin gespannt.
Aber Easy weiß die.
Easy weiß die schon, alles klar, okay. ja, dann lieber Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und wir freuen uns immer über euer Feedback. Schreibt uns auf blitzgedanken@team-kröger.de oder halt eben auch auf YouTube oder dementsprechend auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr immer zuhört und uns sozusagen mal Feedback gebt. Wir haben auch gesagt schon, dass wir in den nächsten Folgen mal so ein Rückblende machen und auch mal so ein bisschen Feedback aus unserer Seite geben können. Ja, bin gespannt und wir hören uns in 14 Tagen.
Alles klar.
Alles Gute euch.
Vielen Dank fürs Zuhören und Zugucken.
Ciao.